Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Moin Moin zu Lebensanker 1, dem Werder Bremen Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp und heute zu Gast Moritz, einem echten Buchautor. Scoop, da haben wir auch mal richtig Glück, dass wir hier so einen prominenten Gast haben. Nicht nur Werder-Fan, sondern Buchautor, kommen wir sofort natürlich drauf. Und wir freuen uns, Moritz, dass du dabei bist heute. Aber nicht nur der Moritz wird ganz viel über sein Buch nachher erzählen. Natürlich haben wir auch den weltberühmten Zettel vom Scoop dabei, die Vorschau für Dortmund und alles, was sonst Werder bewegt. Aber zum ersten Mal erstmal Moritz, ja, willkommen.
Danke.
Und wir freuen uns natürlich, dass du da bist und vor allen Dingen ganz viel erzählen kannst du über dein Buch Abgestürzt und Auferstanden. Ist, glaube ich, jetzt so ein halbes Jahr alt ungefähr das Buch, dreiviertel Jahr, ne? So
ganz, jo, genau.
Ganz knapp. Genau, ganz gleich nochmal ausführlich erzählen. Und wichtiger Hinweis für euch, auf jeden Fall nachher den Bestelllink klicken und das Buch bestellen. Es sind über 200 Seiten, also da macht er alles richtig. Und ja, herzlich willkommen und wir freuen uns jetzt auf das Gespräch mit dir gleich.
Jo, danke.
Und mir natürlich auch. Hallo Moritz auf jeden Fall. Ich bin richtig stolz drauf, dass wir so einen Gast bei uns in der Sendung haben mit 18 Jahren Buchautor. Also Respekt erstmal vor deiner Leistung. Richtig gut. Freut mich riesig, dass wir dich dabei haben. Als Werder-Fan freuen wir uns über jeden Werder-Fan, aber über dich besonders, weil so einen jungen Fan hatten wir noch nie in der Sendung. Respekt mit dem, was du geleistet hast, wie gesagt, in der 11. Klasse so ein Projekt dabei zu starten und dann ein Buch rauszubringen. Also Chapeau, Chapeau, ganz großes Tennis. Ich vergleiche dich ja schon fast mit Le Chef auf jeden Fall. Das ist schon ganz, ganz großes Tennis. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Vielen Dank.
Genau, dann fangen wir auch direkt los, damit du ein bisschen was erzählen kannst. Also gerne, leg mal los, wie du ja, zu Werder gekommen bist. Du bist ja quasi aus Bremen, das wissen wir jetzt ja aus dem Vorgespräch, aber gerne mal allen Leuten ein bisschen was erzählen und natürlich auch gerade das Thema, wie bist du überhaupt gestartet mit dem, ja, mit dem Buch. Ja, die Bühne ist genau für dich geöffnet.
Also ich bin Werder-Fan seit Tag 1, das hatte ich auch in dem Fernsehbeitrag von Sat 1 ja schon gesagt. Den könnt ihr eigentlich auch verlinken. Keine Ahnung, könnt ihr ja so machen. Genau. Könnt ihr gerne in der Videobeschreibung euch angucken. Danach dann natürlich hier erst. Das ist hier ganz wichtig, dass ihr das erst zu Ende anguckt. Ja, also Werder-Fan seit Tag 1. Hab dann in der 11. Klasse ein Buch über Werder Bremen geschrieben. Und das war vorerst eine Projektarbeit. Und dann hat sich das natürlich so entwickelt. Hatte mir auch gedacht von vornherein, ich will was machen in der Projektarbeit, wo ich mich auch immer zu motivieren kann und kein Thema, wo ich mich irgendwie zu stressen muss oder wo ich dann ja mich zu zwingen muss, das zu schreiben. Deswegen Werder, das war dann damals der erste Abstieg und der Wiederaufstieg. Darum ging das mit den wirtschaftlichen Konsequenzen davon. Und dann hat das ganz gut gepasst mit dem zweiten Wiederaufstieg und zweiten Abstieg, was dann daraus resultierte bis hierhin. Und das ist alles in dem Buch untergebracht. Und genau, Niklas Füllkrug hat da nämlich zum Beispiel auch einen sehr, sehr großen Teil daran, wie ich zum Werder-Fan geworden bin. Er hat in seinem bei meinem ersten Stadionbesuch hat er sein erstes Profitor gemacht. Und das hat mich dann natürlich so ein bisschen motiviert. Dann hatte ich die gleiche Frisur extra wie er. Also das wollte ich unbedingt haben. Mein erstes Werder-Trikot war von ihm. Und dann zur Krönung des Ganzen habe ich dann mit ihm ein Interview für mein Buch geführt und dafür habe ich dann noch ein Trikot von ihm bekommen. Also habe das Buch dann gegen ein Trikot getauscht, war dann in Dortmund und der Kontakt für das Buch natürlich ist immer dann da geblieben und trotz des Wechsels hat er daran gedacht. Das bedeutet mir auch wirklich super, super viel. Man hat auch gemerkt, dass das für ihn nicht so eine Geschichte war. Ja, ich habe da mal ein Interview gegeben, sondern der hat sich wirklich dafür brennend interessiert und hat gesagt, ich will das auf jeden Fall lesen, finde das super. Und ja, also rundum immer gute Unterstützung bekommen, auch von Willi Lemke, Dieter Bodensky, wirklich top Leute. Dirk Wintermann, der ist jetzt ja auch noch im Aufsichtsrat bei Werder. Und genau, so sieht's aus. Und deswegen coole Reise wirklich durchgemacht bis hierhin und sehr, sehr viel erlebt.
Da haben wir natürlich direkt ein paar Fragen. Scoop, ich fange mal mit der ersten an. Erstmal wollen wir nochmal dein Füllkrug-Trikot sehen, weil wir das haben wir ja gerade vorher schon mal gesehen mit der Nummer 41, also legendär. Und ich muss dann gleich noch eine Frage hinterher Ja, schaut euch das mal an. Ne? Das ist ja.
Weltklasse. Ja.
Das ist schon mal richtig Weltklasse, solche alten Trikots zu sehen, zumindest von der Nummer. Das erinnert ja einen schon an mein rosa Trikot hier von unserem Lieblingsspieler aus Schottland, was ich ja seit letzter Saison zwangsweise habe und demnächst auch schon legendär ist. Moritz, vielleicht ganz kurz, erzähl uns doch auch mal ein bisschen, wie bist du überhaupt da rangegangen? Du hast gesagt, 1980 der Abstieg. Und, also hast du dann, weiß ich nicht, alte Bücher gelesen von Werder, also irgendwelche Traditionsbücher, oder hast du es nur im Internet gemacht? Wie macht man das und wie hast du dann auch so ein bisschen den Kontakt zu den ganzen, was du gesagt, Willy Lemke, Füllkrug und so? Also erzähl mal ein bisschen, wie kommt man an die ganzen Stars ran?
Ja, also die Informationen zu sammeln ist natürlich erstmal immer, gerade wenn das so lange her ist, schwierig und man ist da, hat immer eine so gewisse Herausforderung. Und da war auch die Vorgabe bei der Projektarbeit, dass man überwiegend mit Büchern arbeiten soll. Und dann war ich auch gezwungen, Bücher daraus zu suchen oder alte Hefte, Vereinslektüre. Und dann habe ich über eBay, meine ich, ein Buch bekommen. Das hat sogar 40 Euro gekostet. Da steht so ein Preis drauf, es hat 12,50 Euro so damals gekostet. Ist natürlich alles teurer geworden dann, weil es einfach eine gewisse Rarität hat. Und eins aus China habe ich mir so noch bestellt. Also das war dann auf Deutsch, aber es kam aus China lustigerweise. Habe ich auch nicht ganz verstanden, aber dadurch habe ich dann wirklich sehr, sehr viele Informationen gehabt für den damaligen Abstieg. Natürlich auch hier und da Internetquellen, bleibt nicht aus, ne? Sind ja als Sekundärquellen auch ganz cool dabei. Und manchmal ist das Internet ja doch gar nicht so schlecht, wenn man dann nicht die blöden Quellen nimmt, sondern gibt ja auch wirklich gute Quellen. Und genau, so kam das dann alles. Die Interviews, die hatte ich dann erst für das Buch wirklich. Also die waren in der Projektarbeit noch nicht. Da hatte ich zwar den Gedanken, das zu machen, aber da hat dann erstmal noch die Zeit gefehlt und auch das hätte den Rahmen gesprengt, weil wir hatten auch natürlich eine gewisse Vorgabe, die ich schon deutlich überschritten habe. Ich hatte eigentlich eine Vorgabe von 10 Seiten, ich hatte dann am Ende 15 gehabt ungefähr. So, und mein Lehrer hat gesagt, ja gut, passt, alles gut, mach man, das ist so ein cooles Thema, das passt schon, aber noch weiter, noch mehr wollte ich da nicht ausholen. Genau, und dann die Interviews, die kamen da so zustande, zum Beispiel mit Willy Lemke. Den habe ich einfach auf Facebook per Messenger angeschrieben und dann haben wir mal telefoniert. Dann hat er mir seine Sachen da beantwortet, mal die Fragen, die ich ihm halt gestellt habe. Dann habe ich das aufgenommen, das alles aufgeschrieben. Dieter Bodensky zum Beispiel, den habe ich über seinen Laden kontaktiert, weil in meinem Fußballverein, wo ich bin, wir haben halt eine Kooperation mit Bodensky, mit dem Laden von ihm. Und da hat man natürlich dann immer so diese Kontakte irgendwie, also da halt auch über mehrere Ecken. Und genau, Dirk Wintermann ist ja noch einer gewesen, den hatte ich zum Beispiel über Twitter kontaktiert, dem habe ich gefolgt und er hat mir auch gefolgt und da kann man dann natürlich einfach eine Direktnachricht schreiben, der war auch wirklich direkt dabei und hat gesagt, ey, cooles Projekt, würde ich gerne unterstützen. Und natürlich Niklas Füllkrug, das ist ja so das Highlight, würde ich sagen, auch wenn Willy Lemke wirklich auch bei der ganzen Vermarktung und so wirklich einen super, super großen Anteil dran hat und auch mir wirklich gute Tipps gegeben hat, mich auch wirklich von Anfang an ernst genommen hat. Also er hat das wirklich super, super durchgezogen. Niklas Füllkrug wiederum war, also ich hatte ihn früher schon mal auf Insta angeschrieben, da hat er auch meine Nachricht natürlich alle gesehen, aber wie das denn so ist im Tagesgeschäft, auch bei den Profifußballern, die lesen sich vielleicht nicht alles genau durch. Und dann hatte ich einmal die Medienabteilung von Werder angeschrieben, ob die vielleicht mir ein Interview irgendwie organisieren könnten. Und genau, dann hat Norman Ibenthal, das ist der Pressesprecher, kennen wahrscheinlich ja auch einige, mir nach 2 oder 3 Monaten geantwortet, ob meine Anfrage noch aktuell sei. Und dann habe ich geschrieben, ja natürlich, also ich freue mich immer über Unterstützung und Interviews, kann ich natürlich auch gut gebrauchen dafür, für das Projekt. Und genau, dann hat er mir innerhalb, glaube ich, von ein paar Tagen, also es ging danach alles wirklich richtig fix und er hat auch wirklich gut kommuniziert, hat er mir das Interview mit Niklas Füllkrug, sei mal geklärt und dann kam der Kontakt halt zu Niklas und ja, deswegen alles super gelaufen, kann mich da nur freuen und kann auf jeden Fall, würde ich auch sagen, bis hierhin auf die Arbeit und das Durchhaltevermögen, was auch dazugehört, irgendwo auch stolz sein. Also da ist da wirklich so eine Arbeit, wo man auch selber gewachsen dran ist, würde ich sagen, weil man so ein Projekt hatte, was man wirklich von A bis Z durchgezogen hat und nicht aufgegeben hat, sondern wirklich auch jeden Rückschlag vielleicht mitgenommen hat, wo man vielleicht doch nochmal hier und da einen Fehler entdeckt hat. Auch kurz zum Beispiel vor der Fertigstellung sind mir noch hier und da Formatierungsfehler aufgefallen. Und ja, also da kann man wirklich immer dran wachsen und an jedem Projekt kann man ja viel lernen, würde ich sagen.
Okay, und würde ich mal eine Frage stellen, wie viele Nächte hast du denn durchgeschrieben oder hast du das wirklich nur am Tag gemacht? Ich kann mir vorstellen, du hast ja gerade selber gesagt, das kennt man ja auch von einem selber, wenn man auf was total interessiert ist, dann will man ja gar nicht davon weg. Hast du dir auch Nächte um die Ohren geschlagen oder hast du doch gesagt, so 22 Uhr, jetzt ist Feierabend?
Nee, auf jeden Fall. Also ich habe das Buch, also die Projektarbeit, das war natürlich so ein Ding, das war, glaube ich, von August bis März ungefähr. Da habe ich dann kontinuierlich auch immer eher abends geschrieben, aber da war natürlich dieser Druck gar nicht so vorhanden, weil man das immer locker geschrieben hat und eigentlich das so aus der freien Hand immer gemacht hat. Da hat man sich immer hingesetzt und natürlich auch irgendwo dann Nächte mal vielleicht durchgemacht, also nicht ganz durchgemacht, ich bin jetzt trotzdem schlafen gegangen, nicht bis 4 Uhr dran gesessen, sondern wegen der Projektarbeit halt wirklich so, ja komm, ich muss ins Bett, das kann ich noch morgen machen, weil ich da wirklich gut im Zeitplan war, bis halt auf den Interviews dann am Ende, weil mir das halt erst am Ende eingefallen ist. Das war dann natürlich dann nicht mehr möglich. Aber wo ich sagen muss, mit dem Buch, da haben mir auch einige gesagt, dass ich ganz schön bekloppt bin, weil das habe ich während meiner Abiturprüfung geschrieben. Und das war natürlich auch der größere Teil dann davon, die Projektarbeit. Das war ja nur ein paar Seiten. Das war jetzt ja kein riesiger Aufwand in dem Sinne. Aber das Buch, gerade mit den Projekt, mit den Prüfungen, mit den Abiturprüfungen in Verbindung, dass man da immer noch für lernen musste, das war schon eine Herausforderung irgendwo, wobei ich aber auch sagen muss, war auch eine coole Ablenkung, weil niemand kann den ganzen Tag lernen. Ne? Also ehrlich muss man sein, man lernt nicht den ganzen Tag und irgendwann braucht man auch mal eine Pause und da war das Buch wirklich optimal und das war dann so mein Ding, um auch irgendwo vielleicht runterzukommen und da sind dann auf jeden Fall auch sehr viele Abendstunden bei draufgegangen.
Sehr cool.
Und dann hast du jetzt alle live getroffen, also auch den Willy Lemke, Dieter Budenski, Füllkrug. Also hast du quasi sozusagen live vor Ort immer interviewt oder hast du dann auch, weiß ich nicht, per Insta oder was auch immer, Zoom-Calls mit denen gemacht, auch für die Fragen? Oder hast du einfach nur die Fragen denen zugeschickt und die haben die einfach nachher beantwortet?
Also das war tatsächlich sehr unterschiedlich. Bei jedem war das eigentlich anders. Also ich glaube, das erste Interview, was ich hatte, das war Dirk Wintermann. Dem hatte ich einfach meine Fragen zugemailt und er hat die dann beantwortet. Dann wollte ich das mit Willy Lemke genauso machen und Willy Lemke einfach mir, ey Kollege, so geht das aber nicht. Ne? Also du musst schon deine Sachen selber formulieren hier. Also ich mach die Arbeit nicht für dich. Und das war auf jeden Fall auch ein guter Schritt. Da war ich erst nicht frustriert, aber dachte ich mir, ja gut, also habe ich noch nie gemacht, aber das ist ein Schritt, wo man durchlernen kann. Und dann haben wir telefoniert, einfach ganz normal hier übers Handy mit dem Anruf, über einen normalen Anruf, ne? Und dann habe ich das aufgenommen mit dem iPad, also total unprofessionell eigentlich, mit dem iPad einfach auf Video gedrückt und dann habe ich die Audio irgendwie aufgenommen, den Text rausformuliert und Willy Lemke, ey, hätte ich nicht erwartet, dass du so einen guten Text rausschreibst. Das war das Erste, was er mir gesagt hat bei dem Anruf. Und da war ich dann schon stolz, muss ich sagen, dass dann auch wirklich von so jemandem, der wirklich schon viel erreicht hat in seinem Leben und wirklich eine super Persönlichkeit ist, einen dann lobt. Und Dieter Budenski war dann genau das Gleiche, hat dann auch angerufen, hat das auch aufgenommen und dann auch ebenfalls so die Fragen, die Antworten so ausformuliert, wie er es halt gesagt hat, hat ihm das auch nochmal zugeschickt und Niklas Füllkrug habe ich dann wirklich in echt getroffen. Und hatte ich das dann genauso gemacht, dass ich einfach mein iPad hingestellt habe, mein Handy, natürlich dann mit doppelter Aufnahme, weil wenn man sich schon mit dem trifft, dann darf natürlich nichts schief laufen. Da gibt es auch noch vielleicht ein lustiges Merkmal zu, also da schäme ich mich auch bis heute. Bei dem Interview mit Niklas Füllkrug, da war es so, ich hatte ja zwei Aufnahmen gemacht und einmal mit dem Handy, einmal mit dem iPad und auf dem Handy war das so, dass ich weiß wirklich nicht wie, aber irgendwie ist da die Slow-Mo angegangen. Und dann gucke ich mir das, wie ich komme raus aus dem Weserstadion, ich bin noch nicht mal richtig raus, ich bin da vorne bei neben dem Spielertunnel, da ist ja dieser Durchgang, da bin ich rausgegangen, wurde von den Leuten da rausgeschickt und dann gucke ich auf mein Handy, wollte mir das anhören, weil ich ja total Feuer und Flamme war, ich war total aufgeregt in dem Moment, ne? Hör mir das an und sehe, ach du Kacke, Slow-Mo, was ist denn da los mit dem Ton? Und ich habe da auch wirklich gar nicht realisiert, dass man es im Nachhinein vielleicht auch noch bearbeiten kann. Und ich war wirklich, ich habe fast geheult. Also wirklich, ich habe fast geweint, weil ich Angst hatte, dass der Ton weg ist und dass halt diese Aufnahme komplett futsch ist. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich habe ja noch eine Sicherheitsaufnahme auf dem iPad geguckt und da war eine ganz andere Länge und da dachte ich, dass das auf einmal mitten im Video abgebrochen ist, weil das auf dem Handy irgendwie 28 Minuten ging, weil das halt natürlich in Slow-Mo war, habe ich aber in dem Moment auch gar nicht realisiert und auf dem iPad war das irgendwie 12 Minuten, dachte ich mir, ja gut, wie du es machst du verkehrt, wollte ich Norman schon schreiben, ey Norman, Interview ist kaputt, was machen wir jetzt, ne? Und letztendlich habe ich es dann doch irgendwie noch hinbekommen, habe dann einfach das Slow-Mo-Ding da ausgemacht und hat das alles wieder geklappt und da war ich natürlich dann irgendwo der glücklichste Mensch auf der Welt, ne?
Da sind ja einige Steine vom Herzen gefallen.
Ne? Natürlich, ja, das war verrückt. Den Moment will ich auch wirklich nie wieder erleben, das war fürchterlich.
Das kann ich mir vorstellen, okay.
Aber das heißt jetzt natürlich, du hast es gerade gezeigt, bist du wenigstens dann auch mit dem Füllkrug-Trikot mit der Nummer 41 zu den Terminen gegangen?
Also genau, das hatte ich ihm dann gezeigt und das bei dem Interview, ne? Und ja. Da hat er auch gesagt, ey, cool, ich habe das Trikot schon so lange nicht mehr gesehen. Ich habe das natürlich auch selber zu Hause, hat er gesagt, aber das sehe ich nicht häufig, das haben nicht mehr viele. Und da ist dann natürlich diese Verbindung zwischen uns auch noch ein bisschen besser geworden, würde ich sagen. Und da haben wir auch drüber Witze gemacht mit der Größe. Da musste ich ihm, oder dann, was musste ich ihm, hat er mich gefragt, welche Größe ist das denn? Sage ich, ja, Kindergröße so und so. Und sagt er, oh, das ist ja niedlich so, ne? Und dann sagt er am Ende des Interviews, eigentlich könntest du auch mal ein neues Trikot gebrauchen. Und dann sage ich, ja, du kriegst ja noch ein Buch dann. Dann sagt er, ey, ich habe eine gute Idee, dann machen wir das so, wenn das Buch draus ist, ich kriege ein Buch und du kriegst dann ein Trikot von mir. Machen wir das so? Und dann haben wir uns die Hand gegeben und dann musste er auch schnell weiter zum Training. Dann haben wir das Training noch angeguckt und ja, wirklich, das sind so Momente, die vergisst man niemals und das ist auch was fürs Herz dann, ne?
Überragend, da sieht man, dass der Füllkrug Charakter hat, ne?
Ja, 100%. Der auf jeden Fall
Charakter. Und da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, nochmal, auch liebe User, ihr wisst ja, dass ich in Dortmund wohne, viele Leute kritisieren echt seine Leistung auf dem Platz, aber alle Dortmunder Kollegen sagen echt, dass der echt ein super Mensch ist, ein super Charakter hat. Der kommt überall super als Mensch und als Charakter richtig gut weg hier, auch in Dortmund,
ja. Ne? 100%. Also Niklas ist wirklich, ich würde sogar sagen, einer der sympathischsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Natürlich auch irgendwo mit Fanbrille, ne? Muss ich ganz klar sagen. Ja. So, wenn man seit Tag 1 so sein Fanboy Nummer 1 ist, dann ist das irgendwo logisch, dass man den natürlich super findet, aber auch neutral betrachtet. Dann in Dortmund ist mein Vater mitgekommen und er kommt an, ey, ich bin Niklas, moin. Und auch wirklich total bodenständig in seiner eigenen Art. Und was ich bei Niklas natürlich auch cool finde, dass er wirklich auch jemand ist, der immer seine Meinung frei raussagt. Ne? Da merkst du einfach, das ist nichts, was aufgesetzt ist, sondern er sagt immer wirklich genau das, was er denkt. Und deswegen finde ich, kann man diese Worte, gerade mit dem Buch, ich finde das cool, das Projekt, ich will es unbedingt durchlesen, noch viel ernster nehmen als von irgendeinem dahergelaufenen Spieler. Ne?
Definitiv, das ist so, ja.
Ja, und vor allen Dingen auch nochmal cool, also ihr könnt es euch ja nachher nochmal anschauen, auch, glaube ich, in der Sat.1-Aufnahme, ne? Dass du ja dann jetzt in diesem Fall kein Werder-Trikot bekommen hast, weil das Buch ja, ich glaube, September oder so ungefähr erschienen ist und dann ja kurz vorher der Wechsel nach Dortmund war, das hast du ja gerade schon erwähnt, sondern du hast ja im Endeffekt dann auch noch ein Dortmund-Trikot bekommen von ihm, aber dass er trotz allem natürlich an das Thema denkt, weil, ich sag jetzt mal, du wohnst in Bremen, er hat dann bei uns gespielt, da ist natürlich immer einfacher zu sagen, so als Spieler und das andere ist dann natürlich noch was anderes, da könnt ihr ja sagen, ne, ja, ich kenne dich nicht mehr so ungefähr. Aber wir haben ja schon über den feinen Charakter gesprochen und haben natürlich auch, passt jetzt auch ganz gut, dass wir jetzt gerade dich jetzt zu dem Zeitpunkt vielleicht dabei haben, weil wir sprechen ja nachher nochmal über das Comeback im Weserstadion, wenn man so will, was jetzt dann auch am Samstag bevorsteht. Und ich glaube, jetzt sind auch schon wieder bei der Deichstube, war jetzt heute auch schon wieder ein Interview von Füllkrug da. Also da gibt es natürlich auch einige Punkte. Aber jetzt musst du mir noch mal ein bisschen erzählen. Du hast jetzt ja dann vorher eine Projektarbeit geschrieben, irgendwie so 15 bis 20 Seiten, hattest du ja erwähnt. Und hast jetzt ja, glaube ich, ein Buch gehabt, was jetzt über 200 Seiten ist. Hast jetzt Interviews dazu getan? Okay, aber also Dirk Wintermann haben wir auch schon mal interviewt. Auch war richtig cool. Gehen natürlich auch nochmal Grüße raus. Aber wie hast du es dann geschafft, doch quasi das Zehnfache oder fast ja noch 15-fache an Menge in das Buch zu bringen, weil das ist ja dann schon ordentlich was.
Das stimmt. Also das war natürlich auch eine Herausforderung, so über sich überhaupt eine Gliederung zu erstellen, was will man da noch alles beleuchten. Also der Projektarbeitstitel war ja ungefähr, ich weiß, ich kriege es jetzt auch nicht mehr ganz auf der Kette, auf jeden Fall war es mit den wirtschaftlichen Bedingungen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, Konsequenzen in der zweiten Liga und was der Abstieg daraus gemacht hat, also wirklich nur rund um den ersten Abstieg. Und natürlich habe ich dann das in DIN A4 geschrieben Und dann die Umstellung auf DIN A5, das war natürlich dann irgendwie aus 15 Seiten, mach 50 Seiten. Das war dann schon mal ein gutes Viertel von dem Buch. Und dann natürlich die ganzen Quellen, die man alle angeben muss. Dann die Interviews, Umfragen mit Fans, mit neutralen Fans, aber auch mit Werder-Fans natürlich. So Werder-Fans müssen in einem Werder-Buch auch ihre Meinung mit einbauen können, finde ich. Und das habe ich dann auf Twitter gepostet. Das haben auch zum Beispiel dieser Giuseppe Werder-Schnack, das heißt, der heißt Werder-Schnack, ne? Aber ihr wisst, wen ich meine. Der auf jeden Fall, der hat das. Ja. Grünwald-Schnack, genau, so hieß er. Und der hat das gepostet und auf diverse Instagram-Seiten anders gepostet. Also wirklich, wie gesagt, rundum Support von jedem erhalten. Da bin ich auch wirklich total froh, dass die Werder-Community so cool auch ist, dass man Leute supportet und dass man Leute auch, die was machen wollen, die was Cooles auf die Beine stellen wollen, jetzt auch mit euch, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, mich hier vielleicht zu präsentieren, mit euch einen coolen Talk aufzunehmen. Das weiß ich auf jeden Fall 100% zu schätzen. Genau, und dann natürlich diese ganzen Informationen mit rundum, wie ist es mit Thomas Schaaf gelaufen, von Thomas Schaaf, dieser ganze Downfall irgendwo über Nuri, über Skripnik, über, hast du nicht gesehen, Robin Dutt und wer da noch alles war, Kohfeldt, Markus Anfang, das sind alles ja Punkte, die man alle in dem Buch erwähnt hat, die alle gut erwähnt sind, gut ihren Punkt haben, gut ihren Platz haben. Und wirklich von A bis Z eigentlich alles aus der Werder-Zeit mit inbegriffen. Natürlich abgestürzt und auferstanden. Das sagt schon natürlich eher die wirklichen Schattenseiten und die wirklichen, sag ich mal, Downfall-Momente. Weil der Abstieg, der ist schon sehr ähnlich gewesen. Auch der Aufstieg mit den Gegebenheiten, mit dem Trainerwechsel, hast du nicht gesehen. Ich will nicht zu viel vorne wegnehmen, aber das hatte ich ja auch schon in diversen anderen Berichten gesagt. Und da gibt es schon wirklich einige Parallelen. Das ist heftig, auch wenn das knapp 40 Jahre auseinander ist. Das ist ja wirklich einiges an Zeit. Und das ist ein halbes Menschenleben. Und dass da noch wirklich viele Parallelen zu haben, ich meine finanziell, ne, die Schere geht immer weiter auseinander. Und da wird es definitiv Unterschiede geben. Aber rein von den Situationen her ist so ein Abstieg doch schon immer irgendwo vielleicht ähnlich.
Na, auf jeden Fall super, super spannend. Und jetzt auch nach deinem Statement, ne, denk daran, direkt bestellen im Nachgang, damit ihr erstmal up-to-date seid, als auch natürlich den Moritz noch weiter unterstützt. Lass uns jetzt vielleicht mal einen kleinen Schwenk machen, zumindest wenn der Scoop jetzt keine konkreten Fragen mehr hat, vielleicht so ein bisschen allgemein zu Werder, wie du jetzt so ein bisschen den Saisonverlauf gesehen hast, weil wir sind natürlich auch mal interessiert, dass andere Statements zu sehen, wie du es jetzt insgesamt die Entwicklung siehst, wer vielleicht auch gerade aus der aktuellen Mannschaft dein Lieblingsspieler ist oder wo du vielleicht Potenziale siehst. Genau, weil wir machen das ja immer schon hier regelmäßig und sind natürlich auch ein bisschen mit unserer eigenen persönlichen Brille da unterwegs. Von daher, gerade wenn wir immer Gäste haben, ist es immer super interessant, was du so siehst. Auch wie du den Trainer einschätzt, jetzt vielleicht im Wandel der Zeit der letzten Wochen und Monate. Und natürlich die konkrete Frage, haben wir noch einmal was mit dem Abstiegskampf zu tun oder stürmen wir dann trotzdem jetzt nochmal nach Europa, auch wenn die letzten zwei Spiele vielleicht nicht ganz so erfolgreich waren?
Ja, das also und der Scoop geht ganz schnell dazwischen. Das muss halt, liebe User, auf die Frage habt ihr natürlich gewartet. Moritz, was hältst du von Marvin Ducksch?
Ja, also man macht sich immer bei Marvin Ducksch unbeliebt, finde ich. Also wie du es machst, machst du es verkehrt. Ich finde mich immer, also ich finde es so, dass man Spieler nicht vorschnell haten sollte oder haten allgemein sehr unnötig ist. Marvin Ducksch ist ein super, super wichtiger Spieler, der, würde ich sagen, seine Nationalmannschaftsnominierung zu der Zeit absolut verdient hat. Jetzt von den Scorern her natürlich so lala ist jetzt in letzter Zeit und durchaus auch zu Recht Kritik bekommt für seine Leistung. Gerade die Abschlüsse sind ja wirklich nicht gut, aber er macht wirklich viel fürs Spiel und ich finde, das merkt man vielleicht als Fan erstmal gar nicht, aber ich glaube auch, dass Ducksch ein wirklich wichtiger Charakter in der Mannschaft irgendwo ist, auch wenn er sich hängen lässt und auch wenn er vielleicht teilweise ja irgendwo vielleicht ein bisschen blöd wirkt auf dem Platz, andere Leute anschnauzt. Vielleicht brauchen die Spieler das ja aber auch irgendwo. Keine Ahnung, kann ja sein. Ich weiß nur, ich halte wirklich viel von Ole Werner und ich habe da auch immer mal wieder so ein paar Kontakte in die Transferabteilung gehabt bei Werder und bin auch bei Werder im NLZ. Deswegen hört man immer mal wieder was als Trainer, also im erweiterten NLZ an der Fußballschule hier, Elite-Schule des Fußballs, bin ich als Trainer angestellt, die mit Werder kooperiert. Und da hat man immer mal wieder so ein paar Informationen. Und ich glaube schon, dass Ole Werner wirklich sehr, sehr viel richtig macht. Und ich bin auch gerade gegenüber Ole Werner sehr positiv gestimmt. Ich finde, das ist so mit der beste Trainer, den wir seit Jahren haben. Ich tue mich immer schwer, den auch mit anderen Leuten zu vergleichen. Aber vielleicht ist es sogar der beste Trainer seit Thomas Schaaf. Das ist natürlich, das Trainergeschäft ist sehr schnelllebig. Und da kann man auch ganz schön mit seinen Aussagen auf die Schnauze fallen, ganz blöd gesagt. Ne? Heute sage ich vielleicht, Ole Werner macht alles richtig, genauso kann er morgen alles falsch machen. Trotz dessen, ich glaube, wir sind mit Ole Werner auf der Trainerposition sehr gut aufgestellt. Und Marvin Ducksch, ja, wie gesagt, also ich finde, es ist ein wichtiger Spieler. Und was ich wiederum von Ole Werner nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich zugeben, also das ist jetzt zum Beispiel auch die Aufstellung gegen Hoffenheim gewesen, wollte Marvin Ducksch, also das funktioniert ja mal wirklich gar nicht. Also sorry, aber das geht gar nicht, finde ich. Dann doch lieber vielleicht einen Ginmar bringen, vielleicht so einem Kovnatski die Chance mal geben, weil Boré ist jetzt ja weg. Ich finde sogar glücklicherweise irgendwo, der hat wichtige Tore gemacht und war auch durchaus gerade am Ende overhated vielleicht. Aber dieses ganze Theater mit dem Wechsel, gerade in der Fanszene, dann auf Twitter, diese ganzen Kommentare mit, ja, befreien Sie den Boré, wir bezahlen irgendwie so und so viele Raten, also es wurde halt gemimt, ne? Aber ja, also das ist, finde ich, so ein Wechseltheater gewesen, was dann auch irgendwo sein glückliches Ende jetzt gefunden hat. Ich glaube, Boré freut sich auch, da bei Inter zu sein, das passt alles für mich, da bin ich zufrieden. Aber gerade die Wintertransferphase, jetzt muss ich da auch wirklich mal ein dickes Lob aussprechen an die ein oder andere Person aus der Transferabteilung, dass die wirklich super Transfers getätigt haben mit wirklich auch Weitsicht. Ne? Das war ja bei Werder auch immer so, oder lange Zeit das Thema in der letzten Zeit, dass man viele Spieler, gut, nach dem Abstieg jetzt nicht mehr, aber davor mit Bittencourt und so, dass man gesagt hat, ja gut, wir holen immer Bundesligaspieler, die die Liga kennen, aber hatte irgendwie nie Wiederverkaufswerte. Jetzt hast du mit einem Skelly Alvero, der durchaus eine hohe Kaufoption hat, wo man sich auch überlegen muss, will ich die ziehen oder nicht, aber der jetzt schon super Ansätze gezeigt hat, der, finde ich, auch viel mehr Spielzeit verdient hat. Gerade mit einem schwächelnden Stay vielleicht auch irgendwo, mit einem schwächelnden Schmied. Dann Hansen Aröen, der vielleicht auch gerade ein bisschen overhyped ist, würde ich sagen. Also der hat noch nie Profifußball gespielt, deswegen ein bisschen abwarten und Ruhe bewahren. Aber der wird auch noch seine Chancen kriegen, bin ich mir sicher. Ein Malatini, der wirklich, würde ich sagen, super überzeugt hat in seinen ersten Einsätzen. Und da auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht hat. Und ich bin sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Und wenn Werder da ja die richtigen Schachzüge tätigt und vielleicht das nötige Matchglück hat, was man ja zuletzt, jetzt vielleicht gegen Hoffenheim nicht, aber davor jeweils hatte, immer weiter. Also ich bin jemand, der auch durch das Füllkrug-Interview, der hat mir, also Niklas hatte mir gesagt, Durchhaltevermögen ist das A und O. Also durch, was die Großen von den Kleinen unterscheidet, ist wirklich das Durchhaltevermögen, dass man Durchhaltevermögen zeigt in negativen, in positiven und auch in stockenden Phasen. Also wirklich immer weitermachen, egal was kommt. Und das ist, finde ich, bei Werder auch wirklich ein wichtiger Punkt. Natürlich, man kann mal ein Spiel verlieren. Aber das ist auch bei den Fans zum Beispiel cool, so finde ich. Weil die Fans letztendlich, man hält vielleicht mal hier und da einen Spieler, aber Werder steht immer an erster Stelle und die Fans stehen immer hinterm Verein und das ist wirklich top, ne? Und anders wäre jetzt bei Dortmund oder anderen Vereinen, wo dann ganz schnell gesagt wird, ja, alles hier blöd und Trainer raus und Vorstand raus, und das dauert bei Werder dann doch schon nochmal ein bisschen länger, würde ich behaupten. Und deswegen, das ist alles im grünen Bereich. Genau.
Okay, dann nochmal die Einstiegsfrage vom Sepp. Abstieg, Europa League, was ist deine Einschätzung?
Also eine klare Tendenz, finde ich, kann man da ganz, ganz schwer geben, weil wir haben jetzt 30 Punkte, ich habe gerade mal nachgeguckt, und der 16. hat 17, also es sind ja 13 Punkte Differenz. In der Abstiegssaison weiß ich nicht, ob es ähnlich war, aber man ist immer sehr schnell dabei, ja, wir sind gesichert oder wir kommen nach Europa oder, ne, so man tendiert da mal ganz schnell in irgendwelche Richtungen. Ich würde mich mit einem normalen Mittelfeldplatz zufrieden geben. Und natürlich habe ich auch irgendwann gesagt, ja, wie geil wäre das, wenn wir jetzt nach Europa kommen. Vielleicht kommt es aber auch für den Kader gerade noch zu früh. Auch möglich, ne, weil wir auch viele junge Spieler haben, die sich noch entwickeln müssen. Man merkt zwar jetzt, dass der Kader eingespielter ist, aber letztendlich, da sind immer noch so viele Automatismen, die vielleicht fehlen, die man noch weiter einstudieren muss. Hat man ja auch gesehen, dass trotz der guten Ergebnisse immer noch irgendwo Schwächen drin sind. Gegen Köln durchaus glücklicher Sieg. Gegen Mainz ja auch ein sehr glücklicher Sieg. Natürlich hattest du auch geile Spiele dabei gegen Bayern, also top, was da für Fußball gespielt wurde. Ich würde sogar fast sagen, dass das somit das beste Spiel war diese Saison von uns, rein vom Fußball her. Und also Abstieg, glaube ich, ist jetzt nicht mehr unbedingt so der Fall. Ich glaube nicht, dass wir absteigen werden, weil es da doch noch schlechtere Mannschaften gibt. Gerade mit Darmstadt, die ja gegen uns gut waren, aber man sieht jetzt ja, gegen Augsburg war das auch nichts von denen. Und wenn man sich das mal so anguckt, wir hätten nach 30 Minuten auch 4-0 führen können gegen Darmstadt, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten, wenn Dückstein nicht hinfällt, wenn Schmid mal schießen kann und dann, wenn Schmid nicht mehr abseits steht, dann steht es da ganz schnell 4-0, dann hat Darmstadt keine Chance mehr und dann sind sie ganz schnell so wie gegen Augsburg komplett raus aus dem Rennen. Und also Darmstadt für mich klarer Abstiegskandidat. Köln, finde ich, ist aktuell wieder sehr gut. Da ist das Problem, dass sie auch wirklich schwere Gegner jetzt haben, ne? Ich bin auch ein großer Fan von Timo Schulz, aber ich glaube, da wird es auch nicht unbedingt reichen, weil das Spielermaterial auch schlechter ist als zum Beispiel bei Werder. Und der Relegationsplatz ist, glaube ich, auch anderen Mannschaften vorbehalten als Werder. Genauso wie aber auch die Europa-League-Plätze anderen Mannschaften vorbehalten sind. Die zwar jetzt auch nicht unbedingt alle die Mächte sind. Jetzt Frankfurt ist jetzt nicht die Übermacht. Hoffenheim ist jetzt auch nicht super. Aber gerade jetzt das Spiel gegen Hoffenheim und die Niederlage vor allem, das hat einem vielleicht doch so ein bisschen gezeigt, Mittelfeld sollte diese Saison ausreichen und damit sollten wir uns zufrieden geben und dann vielleicht nächste Saison angreifen mit einem noch weiteren Jinma, mit noch weiteren Malatini, vielleicht mit einem Alvero, vielleicht mit einem noch weiteren Schmied und mal gucken, was auch ist mit Woltemade und Weiser, mit Dingchi, der vielleicht zurückkommt und meiner Meinung nach sollte man da voll den Fokus auf die nächste Saison legen, dann sich jetzt noch nicht in Sicherheit wiegen, jetzt nicht nach oben gucken, sondern immer schön gucken nach unten, passt da alles, ist ein sicherer Abstand nach unten hin. Und dann ist das für mich alles im Soll. Und wenn wir da dann am Ende unsere Boni mitnehmen, ein paar Millionen mitnehmen für TV-Gelder, dann passt das alles für mich. Und dass wir dann schön im Sommer einkaufen können und da dann hoffentlich weitere Grundsteine für eine erfolgreiche Zukunft legen können.
Du hast ja bestimmt gehört, was der Clemens Fritz ja im Deichtalk gesagt hat, ne? Dass die 39 Millionen oder 36 Millionen auch ganz schnell weg sind, wenn man die falschen Entscheidungen trifft. Also wollen wir mal hoffen, dass es dann diesmal auch gut weiter oder weiterhin gut funktioniert. Direkt nochmal eine Frage, auch wenn es natürlich jetzt sozusagen im Nachbetrag nochmal ein bisschen einfacher ist. Hat dich das gewundert, zum Beispiel der Wechsel, Pavlenka etc.? Das würde mich jetzt zum Beispiel auch nochmal interessieren.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich Pavlenka-Fan, auch durch einen Kumpel, weil das ist der Nachbar von Pavlenka. Und da hat man immer auch so eine gewisse Fanbrille wieder. Aber letztendlich muss man sagen, Zetterer ist in den letzten Wochen wirklich ein super, super Rückhalt gewesen. Seit Jahren wirklich auch mit seiner Rolle als Ersatztorwart ja lange immer zufrieden gewesen oder zumindest nicht rumgemuckt oder irgendwie für schlechte Laune gesorgt und immer sich wirklich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Deswegen, er hat sich das 100% verdient. Und wenn wir mal neutral betrachten, Zetterer ist am Ball bzw. mit dem Fuß schon der bessere Torwart. Und wenn man sich die Paraden anguckt in den letzten Wochen und auch was er rausgeholt hat, das ist schon super. Jetzt auch, wenn er gegen Darmstadt einen dummen Fehler gemacht hat, wo ich mir auch denke, ja gut, weiß ich jetzt nicht. Das gehört er vielleicht irgendwo dazu, zu seinem doch vielleicht auch irgendwo risikoreichen Spiel. Aber Pavlenka hat auch diverse Fehler gemacht. Und ich habe mir da so ein paar Sets angeguckt, so heftig. Ich habe immer echt mal gedacht, Pavlenka ist so dieser Torwart, der die unmöglichen Bälle irgendwie rausholt und Zetterer ist der Bessere am Fuß. Aber wenn man sich die Sets anguckt, ist es nicht mal unbedingt so. Deswegen, also ich kann den Wechsel in jedem Fall nachvollziehen. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass Ole Werner da schon weiß, was er tut. Und da dann auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen hat. Mal gucken, was auch im Sommer ist mit Nio Backhaus, der wahrscheinlich zurückkommt. Da wird es dann ja wahrscheinlich auch einen offenen Kampf um die Nummer 1 geben. Aber ja, das ist alles Zukunftsmusik. Und das ist ja auch cool, dass man dann so gute, ambitionierte, junge Spieler hat, die auch immer mehr wollen. Und ja, so sieht's aus.
Wer werden jetzt so deine Lieblingsaufstellung? Siehst du auch weiterhin dieses, naja, wie man es nimmt, 5-3-2? Also wer ist so deine stärkste Elf, unabhängig davon, wer jetzt gerade verletzt ist? Das zum einen. Und eine unserer Lieblingsthemen auch noch, müssen wir mal drüber reden, Naby Keita, ich habe jetzt heute schon wieder gelesen, individuelles Training, da frage ich mich, was der schon wieder hat für ein Problem. Entweder der Schnupfen oder Zerrung oder Sonstiges. Ja, klingt immer so ein bisschen böse, man will es ja nicht für wahr enthalten, aber irgendwie kommt er überhaupt nicht sozusagen in Fahrtrichtung. Und der Scoop, das hast du vielleicht damals nicht mitbekommen, Scoop, wir haben ja darüber gesprochen, wann war das, im September oder so, Da hat er ja mal eine klare Aussage getätigt, das ist ja alles hier aufgenommen, dass er keine 10 Spiele macht. Und ich hatte mir nach der Aussage mal irgendwie überlegt, ob wir nicht vielleicht einen Talk später mal so sagen, okay, 10 Spiele ist halt schon krass, weil eine Einwechslung von einer Minute ist ja ein Spiel, dass man es noch mit ein paar Minuten macht. Aber der Scoop, der sitzt jetzt hier noch und ist wahrscheinlich guter Dinge, in Anführungsstrichen, dass selbst das hält. Und ich glaube, Navigator hat immer noch nicht mal 90 Minuten gespielt in Summe. Also gerne nochmal das Thema Navigator als auch halt so, was wäre mit dem jetzigen Kader deine beste Aufstellung?
Ja, also Navigator ist so ein Thema für sich. Ich habe das vorhin tatsächlich nochmal mit ein paar Kollegen besprochen und da hatten wir geguckt, der hat im Moment 81 Spielminuten. Also wie du schon sagst, nicht einmal überhaupt insgesamt 90 Minuten, nicht mal ansatzweise 90 Minuten. Ich glaube, sein längstes Spiel war ja gegen Hoffenheim. Da musste er raus, weil er irgendwie wieder verletzt war. Oh ja, welch ein Wunder, ne? Also ich tue mich mit Navigator wirklich schwer, weil er hat ja wirklich Qualität, ne? Das kann man ihm nicht absprechen. Das ist ein super Kicker. Aber es ist halt dann auch irgendwo vielleicht eine Kaderleiche und es bringt dir auch nichts, einen Spieler zu ziehen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das Gehalt aussieht. Da scheiden sich auch die Geister. Manche sagen, ja, der halt kriegt ein hohes Gehalt. Manche sagen, er kriegt ein niedriges Gehalt. Manche haben gesagt, er hat ein hohes Handgeld bekommen. Manche sagen, der hat eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung. Wie auch immer man es dreht, ich finde auch Vertrag auflösen ist schwierig, weil ich glaube, wenn er wirklich fit ist, dann kann er eine super Bereicherung sein. Nur das Problem ist, er muss halt erstmal fit sein. Ne? Und wann ist er das? Ich glaube wiederum, auch Niklas Füllkrug, der ja wirklich tot geglaubt war, hat bei Werder zurück zu seiner alten Stärke gefunden. Und ich finde so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht sehe ich auch hier alles ein bisschen zu positiv heute. Wenn wir jetzt vielleicht 10 Spiele am Stück verloren hätten, dann würde ich das anders sehen. Aber ich glaube, Navigator, wenn man dem die Zeit noch gibt, die ja durchaus auch irgendwo begrenzt ist, dann kann der schon noch wichtig werden. Man darf dem nur nicht zu viel Druck machen. Und ja, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen einfach mal sehen, was die Zukunft bringt. Die medizinische Abteilung bei Niklas Füllkrug hat ja schon gezeigt, dass das so ein bisschen bergauf gehen kann zumindest. Ne? Genau, und Lieblingsaufstellung. Also
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiß und
die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.